Am kommenden Mittwoch beginnt die Passionszeit und ihr habt gerade gehört, wie Jesus seine Jünger auf die vor ihnen liegende Zeit einstimmt mit diesen Worten. Wie ging es euch dabei, als ihr die gerade so gehört habt? Ganz schöner Kontrast zum schönen Sonnenschein da draußen, zum bequemen Sitzen in einem geheizten Saal. Kurz vorher, da wurde Jesus ja noch befeiert und bejubelt und jetzt offenbart er seinen Jüngern zum ersten Mal mit Klarheit, was eigentlich auf ihn da in Jerusalem zukommt. Dass sein Weg kein irdischer Triumph und nicht in irgendeiner Herrschaft endet, sondern tatsächlich zu Leid, Ablehnung und Tod führt. Dieser Vers 31, da heißt es, Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn, so nennt er sich selber, vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Klar und offen redete er darüber. Ich bin ziemlich sicher, dass du heute Morgen nicht in den Gottesdienst gekommen bist, weil du gesagt hast, ich wollte jetzt schon immer mal, weil ich mich immer freue, Sonntagmorgen zu freuen, eine Predigt über Tod, über Verleugnung und über Leid und so hören. Die meisten Leute kommen nicht damit in den Gottesdienst. Wir wünschen uns, dass Jesus ja über Heilung, über Neuanfang, über Vergebung predigt und dass große Dinge geschehen. Und dann erzählt Jesus hier sowas. Das fällt uns nicht einfach, über solche Themen zu sprechen. Und auf der anderen Seite fällt es ganz offensichtlich schon damals den Jüngern und den Menschen nicht einfach. Petrus und die Jünger fühlen sich wie vor den Kopf gestoßen. Gerade eben vor diesem Text, da fragt er noch seine Jünger und Schüler, hey, für wen halten die Leute mich? Und im Namen aller Jünger antwortet dann Petrus, ja, für den Christus, für den Messias, für den von Gott gesandten Retter. Und wir alle haben unser Bild von so einem von Gott gesandten Retter, was er an Gutem, an Gerechtigkeit, an Hoheit, an Herrlichkeit mit sich bringt. Und jetzt macht Jesus irgendwie deutlich, also eure Erwartungen, die passen nicht so ganz. Ich bin ein ganz anderer Messias. Ich komme nicht als strahlender Held und Befreier, sondern als leidender Gottesknecht. Und Petrus macht dann genau das, was wir wahrscheinlich auch in so einem Moment machen, wenn ein guter Freund, eine gute Freundin zu uns kommt und in so einer ganz destruktiven Abwärtsspirale ist. Ja, dann nehmen wir den oder die beiseite in den Arm und versuchen, ihm gut zuzureden. Da nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, also nicht nur gutem Zureden, sondern mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies ihn scharf zurecht. Geh weg von mir, Satan. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Autsch. Die Erwartung, die wir an Jesus oder die wir von Gott haben und die Art und Weise, wie sich Jesus hier zeigt, das passt irgendwie nicht zusammen. Da clasht was. Es gibt einen Konflikt zwischen dem menschlichen Wollen und diesem Plan, den Gott irgendwie hier vorhat. Petrus handelt hier ja nicht in böser Absicht. Das ist ja nichts Verwerfliches. Er möchte seinen Freund, den er liebt, bewahren vor so einer schwierigen Situation, wünscht sich das Beste. Aber die Antwort, geh weg von mir, Satan, das ist schon ziemlich schroff. Satan ist ein Wort, was uns aufhorchen lässt und diese Tiefe des Konfliktes andeutet. Jesus sieht das, was Petrus hier sagt, als eine Versuchung von Satan, nicht diesen Weg zu gehen, auf den Gott ihn ja sieht oder von seinem göttlichen Weg abzubringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Offensichtlich ist dieser menschliche Wunsch nach Sicherheit, nach Wohlbehaltensein, nach Bequemlichkeit, nach Erfolg, ja, der entsteht irgendwie gegen das, was Gott hier mit Jesus vorhat. Und ich kann das ganz gut nachvollziehen. Ich glaube nicht nur Petrus, sondern wir alle, wir möchten uns doch irgendwie einen Messias vorstellen, der auch ohne Kreuz auskommt. Leben ohne Herausforderung. Aber Jesus macht hier irgendwie klar, nee, der Weg mit Gott, das ist nicht immer ein Weg ohne Herausforderung. Er führt durch Leiden zur Herrlichkeit, durch Kreuz zur Auferstehung und durch Selbstverleugnung zu wahrem Leben. Nachfolge ist also durchaus eine ganz schöne Zumutung. Und darüber spricht jetzt Jesus mit seinen Jüngern und nicht nur mit ihnen, sondern auch mit der Volksmenge und allen, die auch dort überlegen, ihm eben nachzufolgen. Und das ist der erste Gedanke, den ich hier habe, also die Zumutung der Nachfolge über Kreuz und Selbstverleugnung. Da heißt es, Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinen Worten steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Ganz schön schwere Worte, die Jesus hier spricht. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und das klingt ganz und gar nicht nach einem bequemen Leben. Aber ich glaube, das ist auch das, was Jesus hier sagt. Es klingt nach Verzicht und er verschweigt nicht, dass das Nachfolgen auch seinen Preis hat. Jesus macht deutlich, Nachfolge ist kein Sonntagsspaziergang, sondern kann uns auch immer wieder an unsere Grenzen führen. Was heißt es, sich selbst zu verleugnen? Das ist ja in der Zeit, wo wir eigentlich verwirkliche dich selbst, entdecke dein Potenzial, werde zu dem Menschen, dem du bist. Das widerspricht ja ziemlich dem, was wir heute so gesagt bekommen. Und ich glaube, man muss schon unterscheiden, sich selbst verleugnen ist von Jesus sicherlich in erster Linie so gemeint, dass in meinem Leben der Mittelpunkt meines Lebens nicht nur immer ich mit meinem Egoismus und mit meinen Wünschen bin, sondern dass Gott in mein Leben hineinkommt. Jesu eigenes Bedürfnis wäre wahrscheinlich gewesen, ich renne jetzt hier weg, ich lasse mich nicht ans Kreuz nageln, aber er weiß, Gott hat was mit ihm vor. Und deshalb hält er auch seine Situation aus, steckt seine eigenen Bedürfnisse zurück, weil er sich für Gottes Sache hingibt. Und ich denke, das heißt es auch von uns, dass wir von uns selbst absehen müssen, uns fragen, was möchte Gott von mir? Wo kann ich anderen Menschen dienen? Wo brauchen mich anderen? Es geht darum, einen Egoismus abzulegen und zu fragen, was kann und will Gott mit meinem Leben? Es geht nicht darum, dass wir auch alles Gute, was Gott in unser Leben nimmt, verleugnen, sondern vor allem, ich glaube, diesen Egoismus, diese Selbstzentriertheit und eben fragen, nicht nur, was will ich, sondern was will eben Gott von mir und von meinem Leben? Und dann macht Jesus ja noch weiter, als ob das nicht scharf genug wäre. Ich meine, Selbstverwirklichung war jetzt nicht das Thema des ersten Jahrhunderts. Wenn der Vater Bauer war, ist das Kind Bauer geworden. Da gab es keine Selbstverleugnung. Also da war klar, was man wurde. Da gab es keine großen Selbstverwirklichung, so rum. Aber jetzt macht Jesus ja noch mal schärfer weiter und er sagt, also wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und im ersten Jahrhundert hatten die Leute, die Menschen, einfach ein Bild vor Augen. Was heißt das denn, das Kreuz auf sich zu nehmen? Die haben an diese schreckliche römische Hinrichtungsart gedacht, dass Menschen, die gekreuzigt wurden, entweder ihr ganzes Kreuz oder zumindest den Querbalken auf den Rücken nehmen mussten und den Weg bis zur Hinrichtungsstätte damit laufen mussten. Was Jesus hier sagt, ist ganz schön scharf. Er sagt nämlich, hey, es ist das Kreuz, nimm das auf dich, das Symbol des Todes. Du gehst einen Weg, wo du vielleicht verspottet und gedemütigt wirst. Das Kreuz auf sich zu nehmen heißt, bis zum Äußersten zu gehen, wenn man Jesus nachfolgt. Es ist ein Aufruf, sich Gottes Willen hinzugeben, koste es, was es wolle. Ganz schön hart, ganz schön unbequem. Und dass wir heute in der westlichen Welt eigentlich ohne große Einschränkung sagen können, ich glaube an Jesus, das ist eigentlich so gesamtgeschichtlich gesehen tatsächlich eher eine Ausnahme. An vielen Orten und zu vielen Zeiten war es gar nicht so einfach, Jesus nachzufolgen. Jesus selbst ist am Kreuz gestorben, viele seiner Nachfolger auch. Und manchmal denken wir, naja, wenn wir an Jesus glauben, dann ist unser Leben frei von Leid. Und ich glaube, mit diesem Text zieht uns Jesus diesen Zahn und sagt, wenn ich ans Kreuz musste, wer sagt, dass dein Leben so viel einfacher wird und dass dir jedes Leid erspart bleibt? Um das ein bisschen runterzubrechen, das Kreuz zu tragen bedeutet zu akzeptieren, dass nicht alle Menschen uns zujubeln werden, dass wir angefeindet werden, wenn wir für Gottes Reich, für seine Güte, für seine Werte, für seine Gerechtigkeit einstehen. Und es sagt eben auch, wir können nicht immer einfach den bequemsten Weg gehen, sondern wir müssen durchaus bereit sein, für das, was gut und richtig ist, zu leiden. Und ich habe mich gefragt, wo bin ich das oder bin ich das überhaupt? Bereit zu leiden? An der Stelle, da nimmt Jesus jetzt eine recht paradoxe Logik auf, die auf den ersten Blick so widersprüchlich scheint, aber wo doch eine tiefe Wahrheit drin steckt. Und zwar sagt er, nur wer sich selbst verliert, wird gefunden. Nur wer sich verliert, wird gefunden. Vers 35, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen, um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Wer krampfhaft an seinem Leben festhält, es versucht, um jeden Preis abzusichern, sich nur selbst um sein Wohlergehen und sich selbst dreht, der wird das wahre Leben verfehlen, sagt Jesus. Vielleicht wirst du erfolgreich oder kriegst Anerkennung, gesellschaftliche, oder kommst voran in deinem Beruf, in deiner Karriere. Aber Jesus sagt, das ist gar nicht das Ziel, denn ab Vers 36, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Und die Antwort ist natürlich, es gibt nichts, was wir als Menschen für unser Leben oder als Gegenwert für unser Leben geben könnten. Jesus meint hier, wer mir nachfolgt und wer Gott vertraut, der hat nicht nur jetzt ein Leben, was in Fülle ist, sondern auch eines in der Ewigkeit. Also diese Perspektive hat er sicherlich auch für sich. Er selber redet ja von seiner Auferstehung. Und trotzdem möchte ich hier nicht, das kleine Vorurteil vermeiden. Also Jesus sagt nicht, das irdische Leben, was du von Gott geschenkt bekommen hast, ist irgendwie nicht kostbar. Ganz und gar nicht. Aber Jesus sagt, es gibt was Wichtigeres. Es gibt noch was, was wichtiger ist als sogar das Kostbarste, was du in diesem Leben hast, nämlich dein eigenes Leben. Das ist nämlich, was Gott möchte. Gottes Weg oder das Leben mit Gott, das ist eigentlich noch wichtiger, als dass es dir immer nur körperlich gut geht oder du eben gar nicht leidest. Und das ist so ein bisschen eine paradoxe Logik, die Logik des Kreuzes. Wer sich verliert, der findet sich. Wer sich hingibt, der gewinnt was. Und wer stirbt, wird auferstanden. Und ich habe mir überlegt, wie kann man das vielleicht ein bisschen positiver darstellen, um was es Jesus geht. Weil jetzt eben dieser Eindruck schon entsteht, naja, also Jesus sagt, das irdische Leben ist ja nicht so viel wert, ich gebe es ja selber hin und ihr alle gebt es auch hin und alles ist gut. Ich glaube, dass dieses Kostbare, was Jesus hat, dass das eben das ist, was Gott will. Und ich habe überlegt, was für ein Beispiel ich nehmen kann, um das zu veranschaulichen. Und ich bin aufs Elternsein gekommen. Also mal ganz nüchtern betrachtet, ist es ziemlich bescheuert, Kinder in die Welt zu setzen. Also es ist weder für die Klimabilanz gut, Menschen zu haben auf der Erde, noch ist es für die eigene Tasche. Also in den seltensten Fällen sagen Leute, ich habe viele Kinder, weil ich sehr reich bin, also zumindest nicht in unserem Kulturkreis. Die Altersvorsorge, die läuft bei uns zumindest auch nicht über viele Kinder, sondern da habe ich irgendwelche Versicherungen dafür und eine Rente im Alter. Also Kinder gehören mit zu dem Herausforderndsten, was du eigentlich im Leben haben kannst. Ich meine, die kosten Geld, die kosten Zeit, die kosten Schlaf, die kosten Nerven. Ihr kennt das alles, das volle Programm. Eigentlich könnte man sagen, also Thema Kinder, total bescheuert. Wie kann man nur Kinder haben wollen? Und auf der anderen Seite sagen Eltern, so herausfordernd das ist. Und in dem Moment, wo ich Mama oder Papa geworden bin, in dem Moment hat mein ganzes Leben, mein Leben lang habe ich Sorgen um dieses Kind und denke an dieses Kind und also alles dreht sich um das Kind. Und trotzdem würden sicherlich die allermeisten Eltern sagen, ja, es lohnt sich trotzdem, weil Kinder einfach ein unglaublicher Segen, ein Riesengeschenk sind und ja, weil es was unglaublich Kostbares ist. Und ich glaube, auf dieser Ebene müssen wir verstehen, warum Jesus so argumentiert. Jesus sagt nicht, dass das Leben hier blöd wäre, also auch im Neuen und im Alten Testament, das Leben ist was Wunderbares, was Kostbares, und zwar schon das Leben hier und jetzt. Das ist nichts, was man wegschmeißen soll. Aber Jesus sagt, es gibt Dinge, nämlich Gottes Reich, die stehen da drüber. Gerechtigkeit, Wahrheit, Güte, Barmherzigkeit, das sind Werte, die sind wichtiger, als dass es dir in jedem Moment super gut geht. Und das kostet auch im Leben. Also ich muss an diese Begegnung von Trump und Zelensky im Weißen Haus denken. Und ich schüttel den Kopf und da kam Zelensky gar nicht zu Wort. Und was soll man in dem Moment sagen? Es gibt Momente, da ist es wichtig, für Wahrheit zu stehen und nicht eine Täter- und Opferumkehr zu lassen, wer jetzt wen angegriffen hat. Es gibt Momente, die kosten uns, aber da ist es richtig, sich nicht alles gefallen zu lassen, sondern zu sagen, nein, hier stehe ich auf und hier ist es anders. Und auf einer kleineren Ebene, glaube ich, gibt es diese Momente eben auch in unserem Leben, wo wir sagen müssen, nein, stopp, hier so und nicht so. Ich stehe dafür und nicht für was anderes und ich gehe hier nicht mit und wähle den bequemen Weg. Ein Haufen Menschen machen sich's gerade recht einfach. Angst vor Rache, Angst vor Verlust der eigenen Position, mitschwimmen mit dem Strom. Aber wir Deutschen haben eine Geschichte, wo wir wissen, wohin das führen kann im Extremfall, wenn wir immer nur mit dem Strom mitschwimmen. Ja, was sagt Jesus weiter? Am Ende sagt er auch noch mal ein hartes Wort, Vers 38, wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinen Worten steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. In einer Zeit wie heute, die von viel Unsicherheit, Angst und Spaltung geprägt ist, die wir mit dem Text eigentlich auch als abgefallen und sündig nennen können, da ist es umso wichtiger, eine klare Kante zu zeigen und zu sagen, aber ich als Jesus-Nachfolger mache hier und da nicht mit. Ich lasse mich nicht verrückt machen, ich gehe nicht in der Angst unter, ich weiß, wem ich vertraue und ich stehe zu den Dingen, die mir wichtig und wertvoll sind. Klare Kante zeigen heißt nicht, intolerant zu werden oder unbarmherzig zu sein. Im Gegenteil, es heißt aber eben nicht, gleichgültig zu sein. Nicht einfach mitzumachen. Wir müssen Wahrheit von Lüge, Recht von Unrecht, Liebe von Hass unterscheiden. Und es heißt eben auch, Mut zu haben, für das Richtige einzustehen. Selbst wenn es Ablehnung oder im Extremfall sogar, was wir Gott sei Dank selten erleben, Verfolgung einbringt. Denn wo wir das tun, da kann und da wird Gutes wachsen. Und ich habe das mal so formuliert, der Segen der Nachfolge, sein Reich blüht in seiner Nähe auf oder sein Reich blüht auf. Trotz allem Leiden, trotz aller Anfechtung, trotz aller Herausforderung geht es am Ende um dieses Reich Gottes. Jesus sagt, es geht gar nicht um mich, es geht nicht um dich, es geht nicht um uns, es geht nicht um das, was wir haben und sind. Am Ende ist das Entscheidende, worauf wir hinzuleben, eben Gottes Reich. Das fängt an und das blüht auf. Nachfolge ist kein Weg ins Leere, sondern ein Weg zum Ziel, ein Weg ins volle Leben, zur ewigen Freude. Nachfolge lohnt sich, weil es ein Weg ins volle Leben ist. Und man kann sich fragen, gerade mit diesem letzten, doch sehr harten Satz, ja, wird uns das immer gelingen, ohne zu straucheln, auf diesem Weg gerade unterwegs zu sein, so konsequent, wie Jesus das will? Und für mich ist diese Geschichte mit Petrus, Ralf, du hast ihn vorhin auch schon mal genannt, ganz spannend, weil er ja sagt, Jesus, ich werde mit dir alles machen. Und wenn sie dich gefangen nehmen oder ich werde dich niemals verleugnen und wenn es mich das Leben kostet. Und ihr kennt die Geschichte, dann verleugnet er Jesus trotzdem. Und Jesus lässt ihn nicht einfach fallen, er hört nicht einfach auf, sondern er kommt später nach seiner Auferstehung zu ihm wieder und fordert ihn erneut auf, ihm nachzufolgen. Und das zeigt mir eben, dass Jesus jemand ist, der auch unsere Schwachheit kennt, und der treu ist, auch wenn wir es vielleicht nicht immer sind. Dieser Text, der ist ungemütlich, finde ich auch. Man predigt viel lieber über diese Heilungs- und Neuanfangs- und Vergebungstexte. Er stellt unser bequemes Christsein in Fragen und er kratzt auch ein bisschen an dem Selbstverständnis oder an der Erwartung, die wir jetzt an unseren Glauben, unser sorgenfreies Leben eben doch irgendwie haben oder wünschen. Aber genau in dieser Unbequemlichkeit ist dieser Text eben auch wichtig, weil er uns aufrüttelt zu sagen, hey, worum geht's denn wirklich in deinem Leben? Worum geht's denn wirklich? Und damit kann er uns schon auch tiefer in diese Nachfolge hineinführen. Dieser Text zeigt uns, das wahre Leben kommt nicht daraus, dass wir uns an uns selbst festhalten, sondern dass wir loslassen, dass wir hingeben, dass wir dienen, dass wir bereit sind, für Jesus und seine Botschaft aufzustehen. Und Gott schenke uns dabei die Hoffnung, dass eben am Ende nicht Verlust, sondern Gewinn steht, nicht der Tod, sondern das Leben, nicht die Verzweiflung, sondern die Freude. Er hält uns in seiner Hand und er wird uns auch durch die schwierigsten Zeiten hindurchführen. Das wünsche ich uns bei allen Herausforderungen, die uns vielleicht begegnen mögen. Amen.